Vielleicht erstmal zur Vorgeschichte. In der Vergangenheit hatten zwei Arbeiter mithilfe der FAU Lohnklage eingereicht. Einer von ihnen, Jarek zum Beispiel, hat für etwa 2 Monate Arbeit nur die 70 Euro für das Rückfahrticket nach Polen ausgezahlt bekommen. Der verklagte Subunternehmer war damals vor Gericht nicht anwesend. Die Arbeiter gewannen den Prozess und erhielten ein Versäumnisurteil, mit dem sie dann berechtigt waren, den ausstehenden Lohn gegenüber dem Subunternehmer per Vollstreckung einzufordern. Aber weder Subunternehmer noch Geld waren fassbar gewesen für die Arbeiterin und auch nicht für die FAU Freiburg. Um was ging es denn jetzt bei der aktuellen Gerichtsverhandlung letzte Woche?
Also die Sachlage war eigentlich gleich. Es ging um 4 andere Betroffene, die auch etwa nur so die Hälfte ihres Lohnes bekommen haben. Und eigentlich haben wir erwartet, dass es so läuft wie bei den ersten beiden Fällen, dass der Subunternehmer sich dafür gar nicht interessiert, weil er wahrscheinlich insolvent ist. Aber seltsamerweise hat er sich ja doch gemeldet, einen Rechtsanwalt geschickt, der auch zur Verhandlung kam. Und wir haben jetzt in dem Fall uns auf einen Vergleich einigen können, dass sie zumindest 2/3 des ausstehenden Lohnes bekommen. Der Vorteil für uns war jetzt an der Verhandlung, dass sich der Beklagte, also der Arbeit, der Subunternehmer bereit erklärt hat, ausstehendes Geld, das er noch von seinem Auftraggeber bekommen sollte, direkt an die Arbeitnehmer abzutreten. Das heißt, die Chancen, dass es vielleicht wirklich, dass sie nicht nur Recht bekommen, sondern auch noch Geld bekommen, die sind jetzt eigentlich ziemlich gestiegen.
Heißt, jetzt ist dann auch der Generalunternehmer eher zu bekommen, oder?
Ja, ja. Aber nur unter der Voraussetzung, also ich meine, das ist ein bisschen alles, was man da so hört, was da wohl intern so läuft, das ist, es gibt nicht nur Produktpiraterie, sondern anscheinend auch Unternehmenspiraterie, weil nämlich der Arbeitnehmer behauptet, seine Prokuristin sei mit dem kompletten Betrieb, also mit allen Unterlagen und allen Aufträgen durchgebrannt und deshalb hätte er keine Unterlagen mehr, könnte es nicht beweisen, er hat die auch schon angezeigt und es läuft auch ein Ermittlungsverfahren gegen die Frau und sie hätte ihm sozusagen die Firma geklaut und deshalb auch das Geld, das er mit dem Klum, das war der Auftraggeber, vereinbart hat, hat sie dann genommen, aber es wäre eigentlich sein Geld. Also keine Ahnung, wie das noch ausgeht, aber sollte er in diesem Prozess Recht bekommen, das Klum, eben da geht es glaube ich um 50.000 Euro, die noch ausstehen. Und durch den Vergleich, den wir jetzt haben, können wir direkt an Klum schreiben und sagen, okay, falls ihr dem noch Geld zahlen müsst, der hat es sozusagen die und die Summe an uns abgetreten. Zahlt ihr doch bitte direkt an uns.
Deutsche Baustellen gleich Chaos.
Ja.
Jetzt sind ja mehr Arbeiterinnen als diese 4, die jetzt im Prozess hatten und auch als die Arbeiterinnen, die vormals diesen Prozess hatten, die 2 betroffen. Werden die auch mit eurer Hilfe noch da Lohnklage einreichen?
Ja, also wir haben die haben sich halt einfach nicht bei uns gemeldet. So insgesamt waren 14 betroffen. Von denen haben wir jetzt mit 6 Kontakt und sozusagen auch so Vollmachten bekommen. Die anderen haben sich überhaupt gar nicht gemeldet. Ich glaube, also ich meine, wenn da wirklich Geld rauskommt, sind wirklich alle sehr überrascht. Ich glaube, die meisten haben einfach gar nicht mehr damit gerechnet. So, die haben also ein bisschen die Hälfte bekommen, waren wieder in Polen und also muss sagen, das Arbeitsgericht funktioniert eigentlich ganz gut. Man muss da eigentlich nur hingehen und sagen, ich bin nicht zufrieden. So, mehr haben wir eigentlich sozusagen auch nicht gemacht. Also man muss jetzt nicht unbedingt mit Anwalt kommen oder so. Aber wenn man natürlich in Polen sitzt, geht man nicht mal schnell hier in Freiburg aufs Arbeitsgericht sozusagen. Das war eigentlich die Hauptsache, die man da am Laufen halten musste. So. Aber ich glaube, die haben einfach nicht damit gerechnet, dass das überhaupt noch eine Chance gibt.
Es gab ja auch mal eine Flyer-Verteilaktion der FAU Freiburg bei diesen Studierendenwohnheimen, bei diesen privaten, was wirklich eher in der Luxuspreisklasse liegt. Es gab auch ein paar Presseberichte am Anfang bei den ersten Gerichtsverhandlungen. Ist denn den Menschen, die dort in diesen Luxusstudierendenwohnheimen wohnen, bekannt, wie das errichtet wurde, dass die Installationsarbeiten von polnischen Arbeiterinnen durchgeführt wurden, die eigentlich kaum Geld erhalten haben?
Also ich würde es mal bezweifeln. Ich meine, wir haben da auch Flyer in die Briefkästen geworfen oder so, aber ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, also wer sich so ein Luxusstudentenwohnheim da einzieht, ich weiß nicht, wie sehr man sich dann dafür interessiert. So.
Wie wird die FAU Freiburg in diesem Fall jetzt weiter vorgehen?
Ja, leider ist es so ein bisschen für uns auch ein bisschen, also für uns sehr lehrreich, aber so ein bisschen enttäuschend, dass es halt auf einer rein juristischen Schiene gerade alles läuft, was natürlich noch denkbar ist, wie das mit diesem Subunternehmer dann aussieht, wenn der das sozusagen uns, also die Ansprüche da nicht an uns zahlen will, direkt. So, da könnte man noch was überlegen, inwieweit das sozusagen eigentlich die, ich meine, das Problem an dem ganzen Fall ist ja, dass da wird also auf allen Ebenen irgendwie ein bisschen Mist gebaut und nachher sind es die ganz unten, die es abkriegen. Ich meine, dass es da irgendwie Verdacht gibt, dass Klum an die falsche Firma das bezahlt oder, also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das da zugeht, dass man so eine Firma jemand anders wegnimmt. So, und das ist dann, ich meine, da muss es ja auch, also ich habe mich schon gewundert, dass es nicht so wirklich Arbeits, also, gut, das erwartet man ja, aber dass dann Arbeitsverträge da fehlen. Aber anscheinend sind die Verträge zwischen dem Subunternehmen und dem Subunternehmer auch nicht so klar, wer da jetzt das Geld für was kriegt. So.
Und letztlich muss man auch sagen, dass die Edi Züpplin AG, die der Generalunternehmer ist, auf jeden Fall muss man auch sagen, dass die Edi Züpplin AG da ein bisschen gucken muss, eigentlich mit wem sie dort Verträge abschließt. Ja. Wahrscheinlich also, ist das dann halbwegs bewusst in Kauf genommen, dass dort Arbeiterinnen vielleicht auch eher betrogen werden und somit dann günstige Preise für sie.
Ja, glaube ich auch. Man hat nicht so den Eindruck, dass sozusagen die Auswahl der Subunternehmer jetzt unbedingt darauf beruht, dass die ein wirklich gute sozusagen Verwaltung und Bürokratie haben und ihre Löhne pünktlich zahlen. Ich glaube nicht, dass das, sondern einfach der Preis. Ne? Und das drückt sich halt nach unten durch. Und dass es dann da unten rumknirscht. Also ich meine, dieser Subunternehmer, der die da nicht bezahlt hat, der ist tatsächlich pleite so und der ist jetzt auch sozusagen, also der empfängt halt auch den Druck dann von weiter oben wieder so, weil wir jetzt kein Verständnis dafür Ding, dass er das mit den Löhnen nicht richtig hinkriegt und so weiter, aber das ist halt, da drückt einer auf den anderen sozusagen und ganz unten fallen die Leute dann halt raus. So.
Luxusstudierenden Wohnheim Campo Novo in Freiburg, Luxus-Einkaufszentrum, umbenannt in Mall of Shame in Berlin, auch von Baustellen in München wird von Lohnklau berichtet. Solche ausbeuterischen Praktiken scheinen also nicht nur in Katar, sondern auch bei uns in Deutschland an der Tagesordnung zu sein. Benni, vielleicht abschließend, siehst du denn angesichts solcher Zustände auf diversen Baustellen bei denen immer wieder Arbeiterinnen betrogen werden, auch wachsendes Widerstandspotenzial?
Ja, also so wie wir das gerade mitkriegen, gerade an der FAU haben ja viele sozusagen Arbeitnehmer, die aus dem EU-Ausland sozusagen kommen, die da betrogen werden, aber denen man relativ gut helfen kann. Wie das jetzt so generell bei den Baustellen aussieht, weiß ich nicht. Ich würde schon mal hoffen, dass da sozusagen der freie Markt dann auch sozusagen dafür sorgt, dass die Leute dann auch leichter ihr Recht einklagen können. Ich meine, warum das so gut funktioniert, ist halt die Hoffnung, dass die meisten Leute einfach dann in einem anderen Land sitzen, haben doch ein bisschen Geld bekommen und dann für sich denken, gehe ich mir den Stress und fahre noch dreimal nach Freiburg und kriege dann sowieso wahrscheinlich nichts, weil der insolvent ist. Ich glaube, so funktioniert das dann, glaube ich, häufig. Dann zahlt man so ein bisschen was, bis die Leute einfach, also nicht bis man wirklich das ehrlich, was vereinbart war, gezahlt hat, sondern bis die Leute halt dann so genervt sind und denken, komm, den Rest schenke ich dir sozusagen.
Obwohl du dich jetzt vorhin ein bisschen beschwert hast, dass ihr nur auf der juristischen Ebene bleibt, hast du jetzt auch wieder auf der juristischen Ebene ein bisschen geantwortet. Siehst du denn auch Widerstandspotenzial auf der politischen Ebene?
Ja, das ist leider nicht so richtig, muss ich sagen. Also die Leute, ich meine mal, was man so politisch gesehen hat, ist, am Anfang haben wir gedacht, ist ja super, die haben ihr Geld nicht bekommen, es gibt ja Generalunternehmerhaftung, gar kein Problem, dahinter stehen ja ganz große Firmen, kommen auf jeden Fall an Geld ran. Und dann haben wir ja so rausgefunden, dass diese große Generalunternehmerhaftung, also die Idee, dass sozusagen, wenn Löhne von einem Subunternehmer nicht gezahlt werden können, dass dann sozusagen der Auftraggeber dann zumindest für die Löhne haftet, dass die Leute nicht leer dastehen. Super Idee. Aber im Gesetz steht dann nur Bauhauptgewerbe. Und was die da gemacht haben, ist Baunebengewerbe sozusagen. Also die haben nicht die Mauern aufgestellt, sondern nur die Badewanne reingestellt und die Rohrleitung. Und dann gilt es nicht. So, warum der Gesetzgeber sich da jetzt denkt, Leute, die Badewanne reinbauen, die können gern umsonst arbeiten, nur die Mauern nicht richten. Das ist ein bisschen nicht begreiflich. Es hört sich halt so schön an, dass man das jetzt da geregelt hat. Ich glaube, da wäre schon noch ein bisschen mehr politisches Bewusstsein einfach sozusagen nötig, weil das nicht da ist so. Und bei den Leuten selber, ich meine, das ist ja, also dass sich die Leute sozusagen an uns wenden, wie es auch in Berlin war oder jetzt auch hier in Freiburg, kamen sie direkt auf uns. So, glaube ich, zeigt schon, dass da ein Bewusstsein ist und dass vor allem der eine, der das angetrieben hat, der hat das auch sehr aus dem Hintergrund der Würde gemacht. Ihm ging es gar nicht so sehr ums Geld, sondern er wollte sich das einfach nicht gefallen lassen. Und ich glaube, das ist vielleicht das, worauf man so ein bisschen jetzt hoffen kann, dass die Leute es einfach nicht mehr mit sich machen lassen. So.
Dann hoffen wir da auch in dieser Richtung. Auf jeden Fall kann man wohl festhalten, dass entweder das Bewusstsein in der Gesellschaft fehlt, dass hauptsächlich migrantische Arbeitskräfte in Deutschland in dieser Weise ausgebeutet werden, oder dass man muss einfach sagen, dass es der Gesellschaft einfach egal ist oder großen Teilen. Soweit Benny von der FAU. Mit ihm sprachen wir über den Lohnklau an der Baustelle des Luxusstudierendenwohnheims Campo Novo in Freiburg.